Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, Ausgangspunkt der heutigen Predigt soll eine Textstelle des Neuen Testaments sein, zu der ich sozusagen eine besondere Beziehung habe. Eine Stelle, die mich eigentlich von den ersten Wochen meines Christseins bis heute immer wieder anspricht. Und ich lade euch ein, diesen Text auch jetzt gemeinsam mit mir zu teilen und das Johannesevangelium aufzuschlagen, und zwar das Kapitel 5 im Johannesevangelium. Jetzt werden die Geschwister Dax vielleicht schauen, weil sie waren vor kurzem bei uns in Pasing und haben den gleichen Text gewählt, aber das Wort Gottes ist reich genug, um daraus auch zwei Predigten zu machen. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 5, ich beginne mit die Verse 1 bis 9. Ich möchte diese Begebenheit erstmal ganz lesen und dann werden wir uns im Detail nochmal auch mit ihr befassen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Am Anfang möchte ich nochmal auf die Situation eingehen, was uns der Text auch sagt. Da feiert man ein Fest in Jerusalem. Was mag los gewesen sein damals in Jerusalem bei diesem Fest? Man kann sich das vielleicht vorstellen, dass viele, viele Gläubige nach Jerusalem hineinströmen. Da hört man singen, da hört man beten, dazwischen wahrscheinlich auch noch das Marktgeschrei derjenigen, die dort etwas feilzubieten haben, zum Beispiel auch der Händler für die Opfertiere. Sozusagen ein Zusammensein vieler Gläubiger in Jubel und Trubel mit Gesang und Gebet. Doch da gibt es einen Ort am Rande Jerusalems, da ist es anders. Nämlich hier in der Halle am Teich Bethesda, da ist nicht viel zu spüren von diesem Jubel und Trubel dieses ganzen Festes. Denn hier liegen Kranke, Lahme, sozusagen am Rande der Gesellschaft und warten darauf, geheilt zu werden. Das Wort Bethesda bedeutet Barmherzigkeit oder auch Haus der Barmherzigkeit. Doch wo ist sie eigentlich, diese Barmherzigkeit? Es heißt ja, wie wir im Text gelesen haben, dass sich zu gewissen Zeiten das Wasser bewegt hat und dass derjenige, der dann ins Wasser stieg, geheilt wurde. Und deshalb will jeder, wenn sich das Wasser bewegt, der Erste sein, weil er natürlich geheilt werden will. Oder mit anderen Worten gesagt, viele, viele werden leer ausgehen, wenn sich das Wasser bewegt. Denn schließlich wird nur der geheilt, der als allererstes hineinsteigt. Und wenn ich dann daran denke, wie viele dort gelegen haben, dann habe ich eigentlich ein etwas beklemmendes Gefühl, dabei das Wort Barmherzigkeit in den Mund zu nehmen. Was bleibt denn dabei übrig, wenn es wie bei einem Wettbewerb darauf ankommt, der Erste zu sein? Und nicht wenige mögen aufgrund dieser Tatsache auch gar keine Hoffnung mehr gehabt haben, als sie dort gelegen haben. Und jetzt wendet sich die Begebenheit einem ganz konkreten Menschen zu. Wir lesen im Text, da gibt es jemanden, der bereits 38 Jahre lang dort wartet. mit dem Warten haben wir Menschen so unsere Probleme. Und dann 38 Jahre. Da bleiben bei mir wirklich auch viele Fragen übrig über diesen Menschen. Wie ist er überhaupt dahin gekommen? Wurde er dort freudig abgegeben oder auch abgeschoben, aufs Abstellgleis gelegt? Wie oft mag er versucht haben, der Erste am Wasser zu sein? Ist ihm das Warten zur Gewohnheit geworden? Oder hat er es gar schon aufgegeben? War da vielleicht wenigstens am Anfang ein Funken Hoffnung, doch mittlerweile schon längst in Resignation umgeschlagen? Weil da ja doch niemand da ist, der ihm hilft. Und dann kommt Jesus. Er sieht den Kranken da liegen und weiß um die langen Jahre, die er krank ist. Und fragt ihn, wie sagt es der Text im Vers 6, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Warum fragt Jesus ihn, dass er gesund werden will? Von ihm, der 38 Jahre dort liegt? Wer will das denn nicht? Wer will dort nicht gesund werden? Und ich habe oft darüber nachgedacht, warum stellt Jesus überhaupt diese Frage? Ein Grund: Gott setzt sich nicht über den freien Willen eines Menschen hinweg. Auch hier nicht, das ist ein Gebot der Liebe. Er zwingt niemanden, an ihn zu glauben, und er zwingt auch niemanden, sich von ihm heilen zu lassen. Doch da ist noch etwas anderes. Diese Frage, die trifft das Herz des Gelähmten. Er, der 38 Jahre dort liegt, der eigentlich die Hoffnung schon längst aufgegeben hat, wird gefragt, ob er denn gesund werden will. Und wenn wir jetzt in den Text hineinschauen, in den Vers 7, was lesen wir dort? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer vor mir hinein. Er sagt ihm: Niemand hilft mir. Ich bin ganz allein gelassen. Ich schaffe das nicht. Immer ist jemand anders vor mir da. Und aus dieser Antwort springen uns förmlich die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung dieses Menschen entgegen. Ja, er ist einsam und verlassen. Wie oft mag sich das Wasser in diesen 38 Jahren schon bewegt haben, ohne dass er auch nur die Spur einer Chance hatte, dorthin zu gelangen und als Erster da zu sein. Und jetzt liegt er da, viele, viele Jahre in der Einsamkeit, und da kommt jemand und fragt ihn, ob er geheilt werden will. Natürlich will er das. Doch aus seiner Antwort wird auch deutlich, dass er das eigentlich richtig hinausschreit. Aber es wird noch etwas anderes deutlich aus seiner Antwort. Wenn wir mal im Vers 7 den zweiten Teil lesen, da schreibt er, oder der Kranke antwortet ihm, ich lese ihn nochmal ganz: Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Das heißt, er denkt bei der Heilung an das Wasser. Und merkt gar nicht, er hat nicht realisiert, wer dort vor ihm steht. Er denkt daran, findet sich jemand, der mich rechtzeitig zum Wasser bringt? Und da steht der Jesus vor ihm und heilt ihn. Und das Interessante ist, er heilt ihn eigentlich trotz seines Unglaubens, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben andere Begebenheiten in der Bibel. Ich denke an den Hauptmann von Kapernaum, dessen Knecht gelähmt war, und der Jesus bittet ihn zu heilen. Und als der Jesus darauf antwortet und sagt, ja komm, lass uns hingehen in dein Haus, dann werde ich ihn heilen. Was antwortet ihm dort dieser Hauptmann? Der sagt ihm: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Und Jesus antwortet ihm darauf: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Doch hier in Bethesda, da ist es anders. Der Kranke traut Jesus seine Heilung eigentlich selbst gar nicht zu. Oder es kommt ihm zumindest nicht in den Sinn, sondern allenfalls dass er ihm zum Wasser trägt. Vielleicht hat Jesus aber auch nur sein Leid, geklagt, weil er die Hoffnung auf Heilung schon längst aufgegeben hatte. Weil schon oft, zu oft, niemand da war, der ihm half, wenn es darauf ankam. Wir können aus der Antwort natürlich herauslesen, dass er gesund werden will, doch auch noch etwas anderes. Er sagt ganz deutlich in seiner Antwort: Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Jesus erkennt aus dem, wie er es sagt, seinen innigen Herzenswunsch. Doch zugleich offenbart er auch seine Hilflosigkeit. Ich will geheilt werden, aber ich kann es nicht. Ist das nicht auch die Lektion, die wir Menschen lernen müssen? Aus eigener Kraft können wir uns nicht retten. Und dieser Jesus, dem im Alten Testament über ihn gesagt oder verheißen worden ist, dass er gekommen ist, um den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind und den Gefangenen die Befreiung zu verkündigen und zu trösten alle Trauernden. Dieser Jesus sagt zu dem Kranken am Teich Bethesda: Steh auf und geh. Er macht ihn gesund, obwohl der Kranke seinen Retter eigentlich gar nicht wirklich erkennt. Und der Kranke, er steht auf und geht. Es geht nicht genau aus dem Text hervor, welche Krankheit dieser Mensch hatte. Doch den Schilderungen nach kann angenommen werden, dass er irgendwie etwas eine Behinderung oder Lähmung hatte. Es heißt schließlich einmal, dass er nicht rechtzeitig das Wasser erreicht. Und wenn ihr mal die Elberfelder Übersetzung herannehmt, da steht sogar drin, dass er in das Wasser hineingeworfen werden will. Ja, weil er es anscheinend selbst gar nicht schafft, ins Wasser zu gelangen. Ich habe mir die Frage gestellt: Was, wenn nach den Worten Jesu, als er sagt, steh auf und geh, der Kranke einfach nicht aufgestanden wäre, weil er es nicht glaubt? Weil er vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass der Jesus ihn gesund gemacht hat. Dass seine steifen Gelenke vielleicht geheilt sind, aber noch Schmerzen bei jeder Bewegung. Und er deshalb jede Bewegung vermeidet und vielleicht gar nicht merkt, was los ist. Wie kommt es dazu, dass er dennoch geht? Dass er aufsteht und geht? Möglicherweise aus der Verzweiflung heraus, dass man eben, wenn man so krank ist, jeden rettenden Strohhalm auch nur ergreift, den es dort gibt. Oder weil Jesus es ihm geschenkt hat. Nicht nur die Heilung, sondern auch die Kraft aufzustehen. Er gibt ihm den Mut, es einfach zu wagen und zu sagen: Ja, jetzt hat jemand zu mir gesagt, ich bin gesund geworden und jetzt stehe ich auf und gehe. Und mit jedem Schritt, den er geht, merkt er, er hat recht, er hat mich wirklich gesund gemacht. Ich musste nicht in das bewegende Wasser gehen, sondern Jesus hat mich geheilt. Anfangs der Predigt habe ich euch gesagt, dass mich dieser Bibeltext ganz besonders anspricht. Das hat einfach damit zu tun, dass ich lange Jahre selbst Atheist war. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und dass es natürlich in meinem Leben bis dahin schon Begegnungen mit Christen gab, so war das nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das alles nur nicht gewusst. Nein, kann es sogar sagen, ich wollte nichts davon wissen. Der Glaube war für mich etwas, was ich nicht brauchte. Wozu auch? Ich hatte doch alles im Griff in meinem Leben, meinte ich zumindest bis dahin. Wir finden ja auch das Wort in der Bibel, so steht es eben drin, was der Glaube an Gott für mich hieß, nämlich dem Griechen ist der Glaube eine Torheit. Und so war es auch. Und obwohl beruflich erfolgreich und nach außen hin vielleicht auch als jemand scheint, wo man sagt, der hat es doch eigentlich geschafft, merkte ich das mit immer mehr an Arbeit und immer weniger an Freizeit, immer weniger an Freunden, Kontakten und so weiter, eigentlich es in mir selbst immer leerer wurde. Und irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo ich mich dann gefragt habe, wozu mache ich das eigentlich, auf Arbeit gehen? War es das jetzt? Das Leben, dass ich noch 25, 30 Jahre arbeite, jeden Tag dahin gehe und wieder nach Hause komme, schlafe und das war's. Und genau als ich an diesem Tiefpunkt angekommen war, da trat Gott in mein Leben. Ich wagte einfach den Besuch einer Net-Evangelisation hier in München-Pasing. Und es war eben so, dass bei einem dieser Vorträge mir eigentlich recht schnell klar wurde, was mir eigentlich in meinem Leben fehlte. Warum ich eigentlich auf die Frage, welchen Sinn hat es täglich auf Arbeit zu gehen, warum ich keine Antwort dafür wusste. Und wie es manchmal im Leben ist, kam die Rettung aus einer Richtung, an die ich eigentlich nie gedacht hatte. Und wenn ich dann an den Kranken am Teich Bethesda denke, so kommen mir dann eben nicht nur körperliche Gebrechen in den Sinn, was uns diese Begebenheit erzählen soll. Sondern wenn ein Mensch von Gott zur Ewigkeit geschaffen, eigentlich nur das hiesige Leben im Sinn hat, das Welt auf dieser Erde, wiegt das nicht mindestens ebenso schlimm oder eigentlich noch viel schlimmer? Man könnte ja sagen, auch um wieder ein Bild hervorzuholen, das wäre wie ein Vogel, der eigentlich gar nicht weiß, dass er fliegen kann. So kam Gott in mein Leben und sagte auch zu mir im übertragenen Sinne, steh auf und geh. Eigentlich zu jemandem, der ihn auch nicht kannte, der auch gesagt hat bisher, dich brauche ich gar nicht. Und dass ich damals als eigentlich 150%iger Atheist oder dass ich heute überhaupt glauben kann, das sehe ich eben auch als ein Geschenk Gottes an. Und dieses Geschenk des Losgehens, was er diesem Gläubigen dort oder den noch Ungläubigen auch gemacht hat, der eigentlich dort lag, ohne Hoffnung auf Heilung. Und so ist es dann erstmal ein zartes Band des Vertrauens gewachsen. Ich weiß noch genau, als ich zum Beispiel in die Gemeinde kam, dort in Pasing, was in der Bibelschule das erste Thema war. Das war die Offenbarung. Könnt ihr euch vorstellen, wie jemand dort sitzt, der noch nie in der Bibel gelesen hat und auf einmal rauschen die Tiere da nur links und rechts an dir vorbei und eigentlich verstehst du nur Bahnhof, um das mal zu sagen. Aber trotzdem bin ich wiedergekommen, weil einfach da ein Band da war, was eben doch immer kräftiger wurde. Und das sage ich auch, das ist eben unser wunderbarer Gott, der dem Menschen eigentlich die Fähigkeit überhaupt schenkt, zu glauben. Aber der uns immer wieder sagt, nicht nur ein einziges Mal, steh auf und geh. Nicht nur, wenn es um das allererste Aufstehen geht, denn dieses Aufstehen und Gehen, das brauchen wir jeden Tag. Und das bezieht sich auf jeden Einzelnen von uns, auf jeden Menschen. Jesus will dich in den Himmel führen. Und auch dir möchte er den Glauben nicht nur schenken, sondern ihn wachsen lassen, ihn bewahren. Und auch dir sagt er, steh auf und geh. Das Gute daran ist, du brauchst nicht perfekt zu sein. Jesus führt dich Schritt für Schritt. Jesus möchte auch uns heilen. Jeden von uns, jedem Menschen macht er dieses Angebot. Und wie oft höre ich in letzter Zeit auch Geschwister klagen über den Zustand unserer Gemeinden, Sorgen, wie es weitergeht. Doch die Gemeinde ist nicht irgendetwas Imaginäres, was über uns schwebt, sondern die Gemeinde, das ist der Leib Christi und er hat Glieder. Und diese Glieder, das sind die einzelnen Menschen. Wir sind Gemeinde. Und auch nur dort kann die Heilung beginnen. Bei jedem Einzelnen von uns. Sie beginnt auch nicht bei dem anderen. Das ist so dieses, ja, der andere, ich bin doch in Ordnung. So ist es eben nicht. Sondern die Heilung beginnt bei mir, bei dir, bei uns selbst. Ist es uns immer bewusst, dass auch wir diese Hilfe brauchen und dass sie uns auch zur Verfügung steht. Dass Jesus uns von diesen Krankheiten befreien will, die uns selbst und unsere Gemeinden bremsen. Das hat viele Schattierungen. Ich möchte hier nur einzelne aufzählen. Es fängt an bei Verniedlichung von Sünde, aber auch Überbetonung des Buchstabens ohne den rechten Geist. Lieblosigkeit, Selbstsucht, Nebensachen zur Hauptsache machen, den anderen verurteilen. Uneinigkeit, die daraus erwächst. Bis hin zum Vergraben und Verkümmern lassen von Gaben, die Gott einem geschenkt hat. Und dann sollten wir auch in die Realität schauen, ob wir immer die Kraft haben, wirklich aufzustehen. Oder ob wir nicht oft auch einfach liegen bleiben. Dann suchen wir nach Ausreden und die werden uns schnell geschenkt. Herr, ich kann nicht aufstehen. Oder ich habe gerade keine Zeit. Ich kann das nicht. Dazu wurde ich nicht gewählt. Dafür, verzeiht mir jetzt mal diesen etwas burschikosen Ton, für diese Angelegenheit, da haben wir den heiligen Bruder X. Das macht er immer. Ich brauche mich darum nicht kümmern. Oder auch, der andere macht ja auch nichts, also brauche ich auch nichts machen. Dabei wissen wir doch, wer Jesus ist. Und glauben wir seinen Verheißungen? Glauben wir nicht daran, dass er uns, dich, mich gesund machen will? Und dass eben dieser Plan, den er mit jedem einzelnen Menschen hat, eben genau dazu dient. Nämlich dazu dient, ihn gesund zu machen. Dass die Dinge, die er dir anträgt, ein Segen für dich sein sollen. Und deiner Heilung dienen. Wer es nicht glaubt, der darf sich sozusagen, auch wenn ich das mal sagen darf, als Hausaufgabe, gern mal im Jesaja-Buch das Kapitel 58 durchlesen. Was da für wunderbare Verheißungen darin stehen. Ich möchte nur keine Predigt in der Predigt machen. Lest es mal, das ist sehr interessant. Gemeinde kann nur heil sein, wenn seine Glieder heil sind. Wenn sie die heilende Kraft des Geistes von Gott in Anspruch nehmen. Wenn sie es sich schenken lassen, es steht uns nämlich zur Verfügung. Nämlich den Geist Gottes, von dem es in der Schrift heißt, dass er uns frei machen wird und alle Wahrheit leiten wird. Und wenn wir aufstehen, weiß Jesus, dass wir auch wieder fallen werden hier und da in dem Kampf des Glaubens. Doch er ist es, der uns immer wieder die Hand reicht und sagt, steh auf und geh. Er ist es, der uns immer wieder neuen Mut zuspricht. Lasst uns einen abschließenden Blick auf diese Geschehnisse am Teich Bethesda werfen. Welch unvergleichliche Hoffnung haben wir doch darin, dass wir nicht auf so etwas warten müssen, wie auf das Wasser, was sich von Zeit zu Zeit bewegt, sondern dass wir Jesus Christus haben, dass wir einen persönlichen Gott haben, der uns nah ist und einen Gott, der uns tatsächlich heilt. Der uns Menschen, der dem natürlichen Menschen sogar schon Heilung schenkt, bevor er ihn kennt, damit er überhaupt losgehen kann. Sozusagen ein Vorschuss in Liebe und Barmherzigkeit. Ohne den, davon bin ich überzeugt, der natürliche Mensch das ewige Leben nicht finden würde. Und wie kann er umso mehr die heilen, die ihn kennen, die ihn lieben und die ihm vertrauen. Und schließen möchte ich, wie ich begonnen habe, mit einem Bibelvers, den ihr wahrscheinlich viele auswendig kennt, aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Lieber Vater, großer Gott, Schöpfer aller Dinge, habe du Dank dafür, dass du uns Glauben schenkst. Habe du Dank dafür, dass du uns immer wieder die Hand reichst. Habe die Dank dafür, dass du uns liebst. Dass es wie auch in der Schrift steht, du uns schon geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Habe Dank dafür, dass du uns nicht allein lässt in dieser Welt. Du hast uns gesagt, dass du uns bis ans Ende der Tage nicht allein lässt. Du hast uns den Heiligen Geist geschickt, den Tröster, dass er mit uns sei. Lass uns auch erkennen, dass er uns doch so reichhaltig zur Verfügung steht. Dass er uns in alle Wahrheit leiten will, dass er uns tröstet, dass er uns ermutigt und dass er uns auch hilft, zu warten, Geduld zu haben und auch zu erkennen, immer wieder in deinem Wort und in der Prophetie, dass du alles in der Hand hältst. Du hältst die Geschichte der Welt in der Hand, aber auch die Geschichte eines jeden Einzelnen von uns. Du möchtest uns heilen, Und letztendlich heilen heißt für dich, dass wir die Ewigkeit mit dir teilen dürfen. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier, aber auch in anderen Gemeinden, hier in ganz München und auf der Welt, dass du jeden einzelnen Mensch ansprichst, dass du uns die Weisheit schenkst, dass du uns auch benutzen kannst, wenn wir dich in unser Leben hineinlassen, dass wir anderen von dir erzählen können, dass auch sie es erfahren, was du Großes mit jedem einzelnen Menschen vorhast. Habe du Dank dafür, dass wir diese unvergleichliche Hoffnung haben. Amen.